Wer benutzt auch Worte, die wir nicht mögen? Das ist ein großer Teil der Twitter-Community, könnte man mutmaßen. Wenn wir in unsere For You-Algorithmen reinschauen, das haben Boosty und ich auch heute getan für die dümmsten Tweets der Woche. Die dümmsten Tweets der Woche. Mann, sind die dumm. Wir beginnen mit Neitern, mein lieber Boosty. Einfach hier mal straight reingejumpt. Neitern tatsächlich jemand, der auch auf Twitch anscheinend unterwegs ist, den ich nie aktiv verfolgt habe, habe aber gehört, der ist links, sehr links.
Ja, das hab ich auch gehört. Ja, ja. Mir geht's genauso wie dir. Also wir sitzen im gleichen Boot. Ich kenne den Namen,
ja,
aber das war's auch.
Ich habe da auch einfach, also der wurde mir in den Algorithmus bei Twitter reingespült. Ich darf einfach mal seine Einlassung zitieren. Zitat: Rechte brauchen für ihre Ideologie immer ein Feindbild von innen. Wenn dieses Feindbild beseitigt ist, brauchen sie ein neues und so weiter. Irgendwann suchen sie sich Feindbilder von außen und stürzen den verbliebenen Rest der Gesellschaft in einen Krieg. Rechte sind ein Selbstmordkult. Tja, Boosty.
Ja, das ersetzt Rechte mal durch Linke und dann können wir darüber sprechen, denn wir haben dieses Feindbild von innen, ja, womit wird denn jede AfD wieder gleichgesetzt? Und wenn das nicht mehr ausreicht, brauchen wir Feindbilder von außen. Trump, Putin, wen hätten wir denn noch? Also
ja, das ist halt das Ding, ne? Also ich habe auch drunter kommentiert, also während dein Feindbild von innen Rechte sind, dass einem diese Projektion nicht auffällt. Und es ist ja de facto so. Und das Ding ist halt, ich habe das auch so halb ernst gemeint. Also sicherlich hat jeder irgendwie eine Art von Feindbild oder so. Aber es ist ja gerade die momentan linke Politik, die Feinde im Inneren und im Äußeren verortet und an ihnen entlang ihre Politik begründet. Also das ist ja, na, Trump böse, Netanyahu auch. Gut, da können wir über die Rechtfertigung gerne, sehr, sehr gerne diskutieren. Aber auch darüber hinaus, also Putin böse, ja, der Feind von außen. Dann innere Spannungen werden natürlich auch gerne an die Peripherie geopolitisch abgegeben. Das war schon immer so historisch. Also, dass, wenn es innen nicht gut läuft, dass man sich dann gerne in andere äußere Konflikte mit einmischt. Ja, und einen Feind von außen herbeistilisiert, um die Leute dann zu einen. Verschwörungstheoretiker würden sagen, dass wir gerade auf einen Konflikt mit Russland vorbereitet werden würden. Und das auch ein Absondern dieser Aggression in die Peripherie darstellen könnte. Also jetzt die ganzen, also wir können ja gerne über Wehrpflicht oder sowas reden oder Wehrdienst, ja. Vor dem Hintergrund dieses Konfliktes, vor dem Hintergrund des monumental Geldlockermachens in Form von einer monumentalen Neuverschuldung, auch dann für Rüstungsausgaben, vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts, wo, naja, also in großen Teilen wir einfach die Interessen der Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten vertreten in diesem Konflikt oder die Amis halt. Das ist vor diesem Hintergrund komisch, diese Debatte zu führen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es halt auffällig.
Ja, ja. Ich muss immer dran denken, du weißt doch, was die Leute immer sagen, wenn man sagt, ja, deswegen haben wir denn jetzt hier diese hohen Energiepreise und sowas, ne? Mhm. Deswegen haben wir denn so wenig Öl. Ja, das liegt an Putin. Die kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, Moment, wir sind doch diejenigen, die diese Sanktionen zu Beginn verhängt haben, ja? Also, er war ja bereit zu liefern, bis wir dagegen gesagt haben, nein. Ne? Aber trotzdem, diesen Fakt lassen die einfach komplett weg und sagen einfach, ja, wir mussten ja, das ist eine nötige Konsequenz. Also ist trotzdem Putin derjenige, der nicht mehr liefern möchte oder sowas.
Es ist ja so, als würde man sagen, dass die Ungeimpften halt daran schuld sind, dass ja, die auch die Geimpften unter Maßnahmen leiden müssen, ne?
Du siehst, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die man da anführen kann.
Ja, es ist halt wirklich so. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich über Feinde, ich rede auf jeden Fall über politische Gegner, also darüber würde ich reden. War ein dicker Ratio, diese Antwort auf Neitern, er hat übrigens geantwortet. Also ich wollte da gar nicht reingehen, was meint er hier mit Selbstmordkult, während die Linksprogressive eben die sind, ja, die in großen Teilen Narrative forcieren, die Leute dazu bringen, ihr Geschlecht zu hinterfragen. Und das kann in einigen Fällen auch dann dazu führen, dass man sich seinem Geschlecht auch physisch versucht, durch etwaige Eingriffe zu entledigen. Wo wir jetzt übrigens eine neue Studienlage haben, nach der übrigens nach dem Eingriff die Wahrscheinlichkeit des selbst eingeleiteten vorzeitigen Ablebens tatsächlich noch höher wird. Ja? Weißt du, was die übrigens aus diesen Studienergebnissen dann ableiten?
Es muss ja um irgendwie, also du darfst nicht die Fakten damit reinzählen. Also würde ich jetzt sagen, es müssen Umstände sein, Mobbing oder sowas, dann dementsprechend oder die Akzeptanz in der Gesellschaft.
Ich kann dir das hier gerade mal, ich schau mal gerade, ob ich das hier tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar den Screenshot noch hier abgelegt unter meinen Premium-Quellen, weil ich mir dachte, ey, das Ding muss eine Premium-Quelle werden. Also wir forcieren solche Ideologien nicht. Wir forcieren auch keine Ideologien, die Geburtenraten so weit absenken, dass die Gesellschaft irgendwann nicht mehr existiert. Also auch das könnte man ja dann eher auf den anderen, würde ich fast mutmaßen, abwälzen. Also hier haben wir es. Ah, die Quelle heißt Transition schlecht. Also das ist folgender Titel: Examining Gender Specific Mental Health Risks After Gender Affirming Surgery, a National Database Study vom 25. Februar 25. So, da kommt dann am Ende raus, Outcomes, Primary Outcomes were differences in mental health disorders, specifically depression, anxiety, suicidal ideation, body dysmorphic disorder and substance use disorder among transgender individuals. Post-Surgery, also auch, Substanzmissbrauch, also der Hang zum Alkoholismus zum Beispiel und Co. und oder Co. So, und dann am Ende die Conclusion. Was ist die Conclusion? Nicht irgendwie, boah, ist das, vielleicht sollen wir diese Praxis einstellen, weil es den Leuten irgendwie im Gro die Lebenssituation nicht verbessert. Nein, die Conclusion ist, Gender-Affirming Surgery while beneficial in affirming gender identity is associated with increased risk of mental health issues, underscoring the need for ongoing gender-sensitive mental health support for transgender individuals post-surgery. Es braucht also besseren mentale Gesundheitssupport nach dieser Operation. Aber die Operation als solche steht natürlich nicht zur Disposition.
Ja, natürlich.
Aber vielleicht, also jetzt mal zwischen den Zeilen, hätten die da eine andere Konklusio reingeschrieben? Hätten sie überhaupt weitere Förderung erwarten können für ihre Forschung? Also ich mutmaße, da steht die Wahrheit auch zwischen den Zeilen vielleicht. Ach ja, Knight hat übrigens geantwortet. Ja, er hat geantwortet folgendes. Also ich habe gesagt, dein Feindbild von innen sind Rechte, dass einem diese Projektion nicht auffällt, weil er hat ja gesagt, die Rechte braucht unbedingt einen Feind von innen. Er antwortet, ja, richtig. Wer gegen den Selbstmordkult ist, ist dann doppelmoralisch. Top-Argument. Du bist in der Selbstmordsekte. Cool. Du bist gegen die Sekte, die alle in den Kriegszustand treibt. Aha. Du bist ja selber gegen eine Gruppe und machst damit voll selbst das, was du sagen tust.
Alter, wir müssen uns mal kurz überlegen, dass die Seite, von der jetzt Nathan argumentiert, die Seite ist, die uns diese Klimapanik einreden möchte. Die in eine ganze Generation von 13- bis 16-Jährigen diesen Gedanken eingeimpft hat, dass die Welt sowieso untergehen wird. Ja. Klimadepressionen waren vor 2010 kein Ding.
Ja, eben. Also Zahlen, die ich da neulich gesehen hatte, Handelsblatt hat da mal eine Studie zitiert, das war, glaube ich, neulich meine Quelle in dem Video von mir auch, zu diesem Klimaangst-Ding, was Kika rausgebracht hatte. Da sind es 25% ungefähr unter den 16- bis 24-Jährigen, die explizit wegen der sogenannten Klimakrise den Kinderwunsch ablehnen, vergessen haben. Nicht mehr ja, Kinder ja, wollen, ja. Genau deswegen.
Ey, und Clowny, das hätte bei mir ja genauso eintreten können. Ich habe damals mal, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, als ich, da war ich 8 oder sowas, habe ich eine Dokumentation auf wahrscheinlich N24 oder NTV damals gesehen, während ich ein bisschen auf dem Teppich oder so gerade mit Autos gespielt habe, dann lief die im Fernsehen, über den Yellowstone Nationalpark und wenn der Supervulkan hochgeht, wie wir alle draufgehen werden.
Oh, okay, ja.
Ja, also da mussten meine Eltern auch als 8-Jährigen erstmal dagegen wirken und zu sagen, Boosty, pass auf, also der wird jetzt nicht hochgehen, also du musst jetzt keine Gedanken darüber machen, ja, also.
Es ist halt traumatisierend, oder?
Klar.
Es ist halt also, traumatisierend.
Wenn du dann als Kind gesagt bekommst, ja, dieses Szenario wird so oder so eintreten, wahrscheinlich früher als später und dann werden wir alle draufgehen. Also als Kind kannst du damit nicht umgehen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja? Und das sind ja Kinder. Auf dem Kicker werden wird das Kindern erzählt. Die sind jetzt teilweise noch jünger als 8. Gut, da ist die Frage, wie verstehen sie es schon? Ne? Aber das ist ja genau die Zielgruppe, sag ich mal.
Ja, das Ding ist, sie verstehen es ja gar nicht. Also für die ist dann, oh, es ist warm, oh, es gab eine Überschwemmung irgendwo, ist dann, okay, das ist wegen CO2 und wegen Klima und so. Also das speichern die dann ja für sich. Die können das ja gar nicht, seien wir jetzt mal ehrlich, also auch die also pro Maßnahmen da diskutieren, die diskutieren ja auf demselben Niveau. Also die sind ja auch nicht besonders differenziert. Die sagen, weil das, deswegen Weltuntergang. Mhm. Also die letzte Generation hat nicht anders diskutiert. Anja Windel bei Servus TV hat nicht anders diskutiert neulich mit ihrem Walkout.
Shakira.
Ey, großartig. Wir steuern geradezu auf die menschengemachte Klimakatastrophe. Die Diskussion läuft ja nicht auf einem höheren Niveau ab, als sie mit Kindern abläuft. Das Ding ist nur, dass jetzt ein gesellschaftliches Stigma darauf liegt, den Kindern diese Angst zu nehmen, weil man dann von den Linken, lieber Neitan, als jemand verrufen wird, der dann indirekt mit für den Weltuntergang verantwortlich ist. Welche politische Kraft hat denn von Anfang an den Ukraine-Konflikt hier in Deutschland unterstützt? Also war das jetzt die Rechte im Parlament, also die AfD? War das die AfD?
Ich weiß noch, Clowny, da hieß es, ja, wir liefern nur Helme.
Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei Taurus, ne? Ja, ja. Auch das, also interessante Entwicklung übrigens im rechten Lager. Also ich beäuge das auch mit Argwohn, dass sich da jetzt auch so eine durchaus, also ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint ist, aber auch eine starke Pro-Ukraine-Front tatsächlich sich innerhalb der Rechten zu formieren scheint. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also es fühlt sich irgendwie komisch an, weil eigentlich die vernünftige, sage ich jetzt mal, nationalistische Position war, wir schotten uns ab und halten uns bei solchen Konflikten raus. Wir haben Interesse daran, auch mit Russland befreundet zu sein. ja, wobei, und mischen uns da halt nicht ein, sodass wir nicht reingezogen werden.
Ich würde ja sogar sagen, wir müssen nicht mal Freunde mit Russland sein, wir müssen einfach nur handeln. Also ich muss ja nicht mit jemandem befreundet sein, mit dem ich Güter austausche und Dienstleistungen.
Sagen wir gute Beziehungen.
Ich möchte einfach nur deren Energieressourcen haben, ja, um hier ein möglichst gutes Leben zu haben. Und dadurch geht es Russland auch besser, wenn die wieder Exporte dann eben, beziehungsweise dann Importe aus Deutschland zu sich holen können. So, das ist eine Win-Win-Situation. Dafür muss ich jetzt nicht irgendwie mit Putin Best Buddy sein oder sowas, sondern es ist halt einfach eine Handelsbeziehung.
Das ist halt das Ding. Also ich verstehe halt nicht, was besonders rechts daran sein soll, jetzt in dem Konflikt Partei zu ergreifen, der erstens jetzt nichts mit den nationalen Interessen des eigenen Landes direkt zu tun hat und darüber hinaus man dann eben die Seite am Unterstützen ist, bei der halt in dem Land selber große Teile von Staatskonzernen selber in der Hand von George Soros liegen. Also ich weiß nicht, ob das Rechteste war, was man als Position hätte formulieren können, da am Ende des Tages unter anderem für amerikanische Interessen in diesen Konflikt einzusteigen. Also ich verstehe es nicht, ich weiß nicht ganz genau, wo es herkommt. Sei es drum, Selbstmordkult hin oder her, lieber Naitan, wir haben keine Interesse an einer Selbstmordsekte. Wie gesagt, also ich halte es für Projektion. Ich gehe mal einen weiter. Ja, wir kommen zu Rasmus. Ja? Rasmus Nöske recherchiert selber, wer das ist bei Twitter. Mutmaßlich hat er was mit Politik zu tun, man weiß es nicht. Ich schaue hier jetzt einfach selber nochmal im Hintergrund nach für euch, damit ihr euch die Recherche ersparen könnt. Unser lieber Rasmus hat nämlich etwas geschrieben zu dem Büro von Beatrix von Storch. Da hat man nämlich ganz unstalkermäßig von außen ein Foto angefertigt, so wie sie halt sind, ne? Wo ist denn der? Beschäftigt sich mit progressiver politischer Kommunikation, er ihn. Das ist auch schon mal was. So, er schreibt, am Büro von Beatrix von Storch hängt seit Monaten die Stolz-Monat-Fahne. Warte mal kurz. Julia Klöckner scheint so beschäftigt mit der Jagd auf Regenbogenfahnen zu sein, dass sie die rechtsextremen Fahnen bei ihren Routinevorgängen einfach vergisst. Prioritäten die. Ja, und da sehen wir also mutmaßlich ein Foto von dem Büro von Frau Storch und da hängt die hoffentlich gebügelte Stolzfahne. Ja, was sagst du dazu?
Ja, based.
Ja, ist halt so, ja. Das Ding ist halt also...
Keine Ahnung, Stolzmonat ist vorbei, aber ansonsten gut.
Ja, diese Fahne stellt ja vor allem die Deutschlandfahne dar. Klar, ja. In abgestufter Form symbolisiert sie auch explizit im Rahmen dieser Aktion den Nationalstolz. Aber wir sehen ja auch auf diesem Foto, also das ist als Deutschlandfahne zu erkennen. Also das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das keine Deutschlandfahne. Ich habe darunter dann auch Folgendes kommentiert. Ja, das scheint ihn ja wirklich zu stören. Ich kommentierte darunter dann Folgendes. Übrigens hat es für ein Ratio gereicht, was mich sehr freut. Ja, 2049 hatte er. Ich hatte 3366 bei wesentlich weniger Impressionen, möchte ich an der Stelle nochmal. Okay, so, Zitat. Danke, dass du. Oh, da habe ich sogar ein Wort vergessen. Selbst wenn ich Kacke formuliere, kriege ich hier noch den Ratio. Danke, dass du den Punkt war natürlich gemeint, des Stolzmonats machst und zwar, dass für euch nun unsere Nationalfarben ein rechtsextremes Symbol sind, weil ihr jegliche Art von Nationalstolz hasst. Das hat für ein Ratio gereicht, was mich freut. So, jetzt kommt aber tatsächlich da, so wie ich das hier gerade mitbekommen habe, ein neuer Tweet, in dem er diesen Tweet selber zitiert und auch den möchte ich euch hier gerade, weil ich spontan auf seiner Seite war, auch einmal präsentieren. Ich habe ihn noch nicht mal gelesen, füge euch trotzdem den Screenshot ein, damit wir uns das hier gemeinsam geben können. Er hat hier den Tweet nochmal zitiert und er schreibt, der rechte Mob weiß es, für alle anderen, die irritiert von den Kommentaren sind, das ist nicht die Deutschlandfahne, sondern die Fahne des Stolzmonat, eine rechtsextremen Gegenentwurf zur Pride-Fahne. Sie nutzt statt der Regenbogen die Deutschlandfarben in Schattierungen. Aha!
Auch da, also ich weiß nicht, ob er das nicht checkt, was er da schreibt, aber da ist ja absolut kein Problem drin. Also es sind ja immer noch die Deutschlandfarben.
Er schreibt ja selber, es sind die Deutschlandfarben.
Du kannst sie auch drauf festnageln. Oh, möchtest du etwa damit sagen, dass unsere Deutschlandfarben rechtsextrem sind? Dann wird er immer sagen, nein, das natürlich nicht. Aber, dann kommt das Aber, es geht darum, wer das halt postet, ja, und wer das jetzt halt aushängt. In diesem Fall Beatrix von Storch und die Marke halt nicht, ne. Das ist halt der billige Ausweg, ja, um sich quasi dann noch so zurechtzukopen und zu sagen, ja, nee, oder beziehungsweise die Normis, sag ich mal erstmal, die das mitbekommen, zu sagen, okay, es ist dann doch nicht die Deutschlandflagge, es ist Beatrix von Storch, mit der das Problem hat, aber wir wissen alle, er hat eigentlich auch mit der Deutschlandflagge das Problem.
Ja, er kackt ein bisschen, ne, für die Normis. Er kackt ein bisschen. Ja. Also wenn es die Deutschlandfahne wäre und die da dauerhaft hängt, im Zuge des Stolzmonats, dann hätte er aber kein Problem damit gehabt. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Dann kann ja nur eine daneben hängen.
So, ja, Frau von Storch kann ja daneben noch eine Deutschlandfahne hängen. Gut, so viel dazu. Also wie gesagt, also sie verachten beachten es, wenn man sich abseits ihrer Doktrin in irgendeiner Art und Weise vereint fühlt. Die Stolzfahne symbolisiert die Deutschlandfahne und den Stolz auf dieses Land. Das sind die Werte, für die diese Fahne steht. Die steht für Stolz auf Deutschland. Nicht für mehr und nicht für weniger. Wenn du das in dieser Art und Weise angreifst, dann machst du klar, dass du den Stolz auf Deutschland als solchen verachtest. Nun gut, dann kommen wir zum, ich habe den jetzt einfach Kommi-Typ genannt, der hier, glaube ich, relativ gut zusammenfasst, wie Linke momentan die Demokratie sehen. Er schreibt hier, super tollste Demokratie aller Zeiten. Warum sage ich, dass er links ist? Der hat hier Hammer und Sichel in seinem Namen drin. Naja, ich habe dann drunter geschrieben, ach so, sehen Linke die Welt. Und wir sehen hier ein Spektrum links, rechts. Da ist die Linke in die Mitte gerückt. Und rechts ist die CDU, die FDP, die AfD, Grüne und SPD.
Das ist jetzt keine Satire von ihm, oder? Sondern das ist...
Ich kann das schwer unterscheiden mittlerweile.
Weil wenn die das halt so sehen, dann ist das Problem wirklich offensichtlich, ne? Ich meine, guck mal, was macht die SPD denn da?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, es sind halt auch Steigbügelhalter der CDU-Faschisten, weil die haben ja mal mit der AfD abgestimmt für so ein Ding, was halt gesetzlich eigentlich gar keinen Einfluss hat. Tja, das war ziemlich dumm, fand ich. Abgesehen davon, Fakt ist, wir haben es zu tun mit einem neuen Zufall. Ich darf hier einmal zitieren, ÖRR-Blog, der in der MDR-Sendung Fakt ist, interviewte Studiogast, der behauptet, die Deutschlandfahne würde von politischen Kräften missbraucht. Boosty, wen meint er damit?
Ja, ganz klar, Beatrix von Storch.
Der arbeitet für die MDR Media GmbH. Die MDR Media GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen des MDRs. Ja, Zufälle gibt's.
Wer hat das gedacht?
Zufälle gibt's. Es ist unglaublich. Ich springe auch hier einmal rein.
So den Eindruck.
Und natürlich mache ich auch den Ton an. Wir hören diesen Mann natürlich zu, was er vorzubringen hat. Ja, der Herr von MDR Media spricht beim MDR. Ein Zufall.
Dass wir vergessen, die Geschichte unserer Nationalfahne, die ja eine sehr gute Geschichte ist und die jetzt von teilweise politischen Kräften missbraucht wird. Auch so den Eindruck, dass wir vergessen, die Geschichte unserer Nationalfahne, die ja eine sehr gute Geschichte ist und die jetzt von teilweise politischen Kräften missbraucht wird und manche sich auch gefühlt hinter der Deutschlandfahne verstecken, obwohl sie die eigentlich, die Ideale, die dahinter stehen, nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Toleranz.
Boosty, du darfst stolz auf Deutschland sein wegen der Toleranz.
Denk dran, da steht auch Recht noch mit drin. Einigkeit und Recht und sowas wie Recht auf, ich möchte mir nicht jeden Saft abholen, damit ich zur Arbeit gehen kann oder sowas. Ne? Ich habe auch ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Bildung, ohne dass ich irgendwie bestimmte Sachen mache, die der Staat von mir gerne hätte. Ja?
Es ist Toleranz. Wo ist denn eigentlich die Einigkeit in diesem deutschen Vaterland? Wären wir uns einiger, wenn immer mehr Parallelgesellschaften und Balkanisierung hier Einzug halten, wären wir uns dann einiger in diesem deutschen Vaterland? Ich frage nur, also ich frage für die Nationalhymne.
Republik, gar nicht.
Oh, Clowny. Gut, dass du das sagst. Wann ist der Punkt gekommen, dass die deutsche Nationalhymne hier mit arabischem Untertext abgespielt wird? Ich frage, weil ich neulich aus Kanada gesehen habe, dass die in, was war das für eine Sprache, Alter? Die kanadische Nationalhymne wurde da einmal auf Englisch gesungen und einmal auf irgendwie Pakistani oder irgendwie sowas. Irgend so eine Wüstensprache da unten, Hindukusch-Sprache.
Willst du mir sagen, die singen in Kanada die Nationalhymne des Landes nicht auf der Landessprache oder wie?
Ja, mittlerweile zweisprachig, ja. Kanada ist sowas von am Ende, Alter. Ich frage mich, wann wir God Save the King hören, dann auf Arabisch.
Ey, heftig, ey. Ja, krass. Wir warten darauf, dass es hier auch mal, also das, wow.
Toleranz, Republik gar nicht verinnerlichen. Aber das ist was mich stört.
Moment, nochmal zurück, Entschuldigung. Ich möchte seinen Satz auch ganz hören.
Dahinter steht nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Toleranz, Republik gar nicht verinnerlicht.
Ja, Meinungsfreiheit, ne? Also ich, der ja einfach nur seine Meinung äußert auf YouTube, der dann Opfer wird von einer Medienkampagne mit nationalem Ausmaß. Einfach für meine Meinung. Ich habe keine einzige Straftat begangen. Ich habe keinem Menschen wehgetan. Ich spreche nur Worte mit meinem Mund und die entsprechen meiner Meinung. Dafür kriegst du hier in Deutschland eine Medienkampagne sondergleichen ab vom Kulturkampf-Output der Öffentlich-Rechtlichen, die wir alle zwangsfinanzieren. Aber hinter Meinungsfreiheit stehen die Leute nicht, die Deutschlandfahne momentan missbrauchen würden, ne? Ja.
Dahinter stehen nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Toleranz, Republik gar nicht verinnerlichen. Aber und das ist was mich stört.
Ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Aber ist es nicht gerade so, eben, dass ich genau, wenn ich diese Fahne, sag mal, breiter streue, im Land breiter aufstelle, die der Mitte zugänglich mache, dass dann eben die den anderen weggenommen wird?
Aber...
Ein Zufall.
Ja, ein Zufall, der Hauch des Schicksals hat uns zwei berührt, genauso wie auch die Hitze viele Menschen in Deutschland berührt zu haben scheint, zumindest laut ZDF heute. Sie schreiben, Hitzetote durch Klimawandel. Zwei Drittel mehr Tote durch Hitzewelle. Hast du mitbekommen?
Oh nein, die Hitzewelle, Alter.
Die Hitzewelle, Alter, ja. Also es war halt wirklich mal so 4-5 Tage warm. Mm-mm. Und jetzt regnet es die ganze Zeit.
Ja, ja. Also ja. Hast du auch mitbekommen, der Tag der Erhitzung oder sowas, wo musste abgesagt werden, weil es zu kalt war und es geregnet hat?
Der Tag der Erhitzung, was?
Chat, vielleicht weiß das nur einer von euch, wie genau hieß dieser Tag. Tag, Welthitzetag, Tag der Erhitzung, irgendwie
Tag
sowas.
Tag der Erhitzung abgesagt. Ich schau mal gerade. Hitzeaktionstag?
Ja, musste abgesagt werden wegen Regen.
Absage der, oh mein Gott. Mannheim.de schreibt hier, Absage der Aktion zum morgigen bundesweiten Hitzeaktionstag. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage müssen die von morgen geplanten Veranstaltungen 25 Jahre tümpeln. Um 10 Uhr sowie der über den Tag der verteilten Trinkbrunnentouren leider abgesagt werden. Die Stadt bittet um Beachtung und Verständnis. Ja, Hitzeaktionstag wurde dann leider ist ins Wasser gefallen. Ich habe darunter auch Folgendes kommentiert. Hier 574 Likes bei 129.000 Impressionen vom ZDF. Ich habe geantwortet, mit oder an Hitze? Dafür gab es dann 1751 Likes bei 9581 Impressionen. Das heißt, mehr als, jetzt hier, Mathe live ist blöd, also mehr als jeder siebte hat diesen Post geliked, der ihn gesehen hat.
Das ist natürlich eine gute Quote.
Ihr seid auch wirklich, ihr seid auch scharf. Nee, ihr habt Bock darauf zu Rayshawn. Ich merke das richtig.
Ich glaube nicht. Ich habe mich heute mit dem Marcel Fratscher beschäftigt. Oh. Denn der hatte jetzt kürzlich auch eine These dazu rausgehauen. Und zwar bezüglich, weswegen die Unternehmen hier in Deutschland wirklich abwandern. Nicht wegen der Energie, Preise, nicht wegen der hohen Steuerlasten, wegen des Klimawandels.
Ach nee.
Ja, sie wandern hier ab wegen des Klimawandels und gehen dann unter anderem nach, keine Ahnung, Mexiko oder so, wo es einfach, wo die Durchschnittstemperatur im Sommer wahrscheinlich nochmal 10 Grad höher ist. ja, aber die gehen dann dahin. Ne? Ich dachte, dann wandern die vielleicht zum Nordpol aus und bauen dann ihre Unternehmen, BASF und keine Ahnung, ThyssenKrupp neben der Fabrik vom Weihnachtsmann. Nee. Ist tatsächlich nicht der Fall. Nee, und dann geht's weiter in dem Artikel und dann sagt Marcel Fratscher auch, ja, letztes Jahr sind an der Hitze 8000 Menschen gestorben und ich so, Moment mal, wie viele Menschen sterben denn in Deutschland pro Jahr? Hm. So irgendwie über 1, weiß ich nicht wie Millionen, das sind ungefähr 2800 pro Tag. So, also dann nippeln dir mal an einem Sommertag 2800 Personen ab. Also es gibt absolut keine Kausalität dazwischen, dass diese Leute, die wegen der Hitze gestorben sind, weil genauso viele statistisch gesehen eben im Winter sterben, Alter.
Ich habe da tatsächlich auch, genau. Also das wird auch noch ein Ding, also da habe ich für euch dann auch noch den Faktencheck gleich, aber von dem rechtsextremen Desinformationsmedium News, da kommen wir gleich noch zu. Übrigens, danach hat mir dann jemand sehr hart geantwortet. In seinem Namen die Deutschlandfahne, die Ukraine-Flagge und eine Welt. Weiß nicht, ob das dafür steht, dass er ein Globalist ist oder keine Ahnung. Jedenfalls antwortet er, stell doch einfach den Hinterbliebenen diese Frage. Okay, dann habe ich darauf Folgendes geantwortet. Deine emotionale Erpressung löst leider nichts bei mir aus. Sie würden wahrscheinlich wirklich sagen, Manfred war schon 84 und hatte letztes Jahr schon erhebliche Probleme abseits der Temperatur. Er antwortet, oder sie sagen, er hat zu wenig getrunken, was in Verbindung mit den hohen Temperaturen zu einem Kreislaufkollaps geführt hat.
Ja, warum hat er denn dann nicht mehr getrunken?
So, gute Frage, Wust. Das ist eine gute Frage. Ja, oder warum lasst ihr ihn vor sich hinsiechen in einer nicht gut gelüfteten, nicht klimatisierten Wohnung? Also auch das mal eine Frage. Auch hier, also klassische Erpressung. Ja, gut. Dann Tempolimit 20, dann haben wir weniger Autounfälle, es sei denn, du möchtest, dass Menschen sterben, Busti. Mhm. Und hier haben wir dann den Faktencheck. Ich blende mal diese Grafik hier dazu ein und gehe mal in den News-Artikel und würde sagen, ich zitiere einfach mal. Ich zitiere einfach mal, was Janina Lionello, liebe Grüße an diese Dame, hier geschrieben hat. Busti, gerne eingreifen, wenn du es für nötig hältst. Mit fiebrigen Alarmismus berichteten zahlreiche Medien in den vergangenen Tagen, dass die zwei Wochen andauernde europäische Hitzewelle ab Ende Juni die Zahl der Hitzetoten verdreifacht habe. Allerdings basiert diese Behauptung auf einer Modellierung. Nun hat die EU-geförderte Plattform Euromomo die europäische Sterblichkeitsdaten erfasst und vergleicht die vorläufigen offiziellen Sterbezahlen zusammengefasst und veröffentlicht. Diese zeigen, die europäischen Länder verzeichneten insgesamt keine Übersterblichkeit. Tja. Hier auch in Referenz auf die Meldung, die wir gerade hatten. Ja, Hitzetote durch Klimawandel. Zwei Drittel mehr Tote durch letzte Hitzewende. Klimawandel sorgt für dreimal so viele Hitzetote in Städten. Klimawandel verdreifacht Zahl der Hitzetoten während letzter Hitzewelle. Schlagzeilen wie diese heizen in den letzten Tagen durch zahlreiche Medien wie Tagesschau, das ZDF, die Süddeutsche und die dpa. Ja, der Goldstandard der Pressemeldungen, meine lieben Freunde. Allerdings handelt es sich bei der den Meldungen zugrunde liegenden Studie lediglich um eine Modellierung, also um eine mathematische Prognose. Prognose Rechnung des Imperial College in London. Die sind bestimmt konservativ. Am Freitagmorgen hat die Plattform Euromomo vorläufige Zahlen veröffentlicht, die eine Überprüfung der modellierten Prognosen zulassen. Euromomo ist ein europäisches Monitoring-System, das wöchentliche Sterblichkeitsdaten aus 27 Ländern oder Regionen sammelt, um Übersterblichkeit durch Ereignisse wie Infektionen oder Wetterextreme zu erkennen. Euromomo wird von der EU-Agentur European Center for Disease Prevention and Control ECDC und der WHO unterstützt. Das Statens Serum Institute in Dänemark betreibt und verwaltet die Plattform. Was zeigen diese Daten? Im Zeitraum, in dem angeblich massenhaft Menschen wegen Hitze starben, wurde bislang keine Übersterblichkeit verzeichnet. Ja, und das könnt ihr hier sehen, ja, der normale Bereich, erheblicher Anstieg, Grundlinie und zusammengefasste Todesfälle und bereinigt um Meldeverzögerung. Euromomo hat die für die aktuellen vorläufigen Zahlen Daten aus folgenden Ländern ausgewertet. Auch aus Deutschland, ja, ich werde jetzt nicht alle diese Länder zitieren. Und die Sterblichkeit in Europa war im erwarteten Bereich. Die zur Verfügung gestellten vorläufigen Daten machen deutlich, die zusammengefassten Todesfälle der europäischen Länder zeigen erwartete Sterblichkeitsraten und keine Übersterblichkeit. So gab es in der Kalenderwoche 26, also vom 23. bis zum 29. Juli, eine leichte Übersterblichkeit in Spanien. In der folgenden Kalenderwoche 27, vom 30. bis zum 6. Juli, dann eine moderate. In Portugal eine leichte, in den Niederlanden, in allen anderen europäischen Ländern starben den erhobenen Daten zufolge nicht mehr Menschen als zu erwarten gewesen wäre. Tja, ja.
Also ja, es widerlegt den Fratscher ja wirklich perfekt. Ne? Du siehst hier sogar Kalenderwoche 1, du hast besonders so in den ersten Monaten im Winter eine Übersterblichkeit an der gezackten dunkelblauen Linie, ja, ne, im Vergleich zum Normalbereich. Und dann passt sich das so ab, was haben wir da, März, April so ungefähr, diesem Normalbereich an und fluktuiert natürlich dann. Ne? Also mal hast du eine Überrepräsentation, mal wieder eine Unterrepräsentation, aber das gleicht sich ja aus, eben deswegen der Normalbereich auch eben mit der entsprechenden Standardabweichung und so weiter.
Genau.
Ja, also sieh an, Marcel Fratscher, es sterben Leute, auch wenn es warm ist. Mehr kannst du dazu nicht sagen.
Das ist halt das Ding. Also selbst in diesen Hitzewelle-Wochen jetzt, die wir hatten, liegt ja hier offensichtlich diese Sterbefalllinie, die Todesfalllinie, liegt ja sogar am unteren Ende des normalen Bereiches. Mhm. Tja, aber die Professorin nennt Klimawandel als Grund für angebliche Übersterblichkeit. Die Tagesschau zitiert in ihrem alarmistischen Artikel die Professorin für Klimaforschung am Imperial College in London, Frederike Otto, mit den Worten, Zitat, die Studie verdeutlicht eine einfache Tatsache, mehr Öl, Kohle und Gas zu verbrennen, wird mehr Menschen töten. Die Zahlen seien zwar Schätzungen, haben wir halt so geschätzt, ja, doch andere unabhängige Studien zeigen, dass sie im richtigen Bereich liegen. Ja, Zitat. Die Wissenschaftler hatten 12 europäische Städte untersucht. Die Modellierung zufolge entfielen knapp 320 der durch den Klimawandel zusätzlich entstandenen Todesfälle auf Mailand, Barcelona und Paris und auf London. London! In Frankfurt liege die Zahl mit 21 zusätzlichen Todesopfern vergleichsweise niedrig, heißt es. Hitzewellen, ist ein Zitat wieder, hinterlassen keine Schneise der Verwüstung wie Flächenbrände oder Stürme, wird Co-Autor Ben Clark vom Imperial College London von der DPA zitiert. Ihre Folgen sind überwiegend unsichtbar, aber im Stillen verheerend. Eine Differenz von nur 2 bis 3 Grad Celsius kann für Tausende von Menschen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Junge, erreich mal 2 bis 3 Grad. Davon waren die doch schon seit 40 Jahren.
Es ist religiös.
Man muss aber auch dazu sagen, wenn du dir mal diese Schwankungen im Verlauf der Dokumentation von Temperaturen anschaust, wie auch immer die das damals gemessen haben, ne, also du schaust in das römische Optimum, da war es warm, dann kommt wieder eine Kälteperiode, dann kommt die mittelalterliche Wärmeperiode, dann kommt, glaube ich, schon die kleine Eiszeit und aus der sind wir jetzt raus, seit ungefähr 150 Jahren, sagen wir mal so. Und diese Perioden dauern ja immer an, so ungefähr 400 Jahre. Das heißt, wir steuern gerade auf den Peak der aktuellen Wärmeperiode zu.
Innerhalb einer Kältezeit.
Nee, innerhalb der Wärmezeit. Wir sind jetzt aus der Kältezeit raus. Aha. Okay, wenn man jetzt, klar, die wirkliche Definition, wir befinden uns auf der Erde in einer Eiszeit, sobald Eis auf dem Planeten ist, an den Polen. Das heißt, wir sind quasi so gesehen noch in einer Eiszeit, aber wir haben da ja trotzdem, wenn wir einfach mal reinzoomen, Kälte- und Wärmeperioden, die immer ungefähr 400 Jahre andauern. Und wenn man jetzt eben schaut, dass die kleine Eiszeit offiziell geendet hat, so um den Dreh 1850, sind wir jetzt gute, ja, eigentlich 175 Jahre weiter, ne? Und wenn du dann halt siehst, ja, okay, die gehen immer ungefähr so 400 Jahre, dann haben wir quasi fast den Peak erreicht und danach müsste es wieder kälter werden. Ja, wahrscheinlich, wir werden das nicht mehr miterleben, Clowny, ob es so eintrifft. Aber hey, diese Aufnahme ist ja weiter auf YouTube. Also in 200 Jahren, im Jahr 2225, schreibt mir gerne einen Kommentar hier drunter, ob es eingetroffen ist, ne, ob es wieder kälter wurde oder ob wir doch jetzt bei Durchschnittstemperatur in Deutschland von 75 Grad sind. Aber das ist halt das, wie man eben, wenn man halt auf die Geschichte zurückschaut, einordnen kann, wie sich diese Perioden eben verhalten. Ja. Und jetzt kann ich nicht sagen, dieses ganze CO2, was wir in die Atmosphäre pusten, ob es da irgendwie einen Einfluss drauf hat. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir halt diesen Zyklus haben und dass wir jetzt halt gerade im Peak dieses Zyklus sind. Und deswegen ist es vielleicht wieder etwas wärmer, als es vor 70 Jahren war, 80 Jahren war, vor 100 Jahren war.
Das ist ja auch das Ding. Also selbst das IPCC, selbst deren Hauptautoritätsargument behauptet nicht, dass der anthropogene Einfluss klar zu quantifizieren wäre und dass eigentlich die Hauptschwierigkeit darin besteht, in der Ableitung geeigneter Maßnahmen, so wie sie sagen, überhaupt festzustellen, wie groß der anthropogene Einfluss dann final ist. Weil nur wenn du das wirklich festgestellt hast, kannst du auf die Ursachen gehen, kannst konkrete Maßnahmen daraus ableiten. Aber selbst sie wollen sich nicht herablassen zu sagen 100% Mensch. Auch hier vielleicht, um nochmal einen nachzulegen für das Imperial College. Ja, auch hier News haut am Ende nochmal einen raus. Unseriöse Panikmodellierung schon in der Corona-Zeit. Das Imperial College um den Epidemiologen Neil Ferguson. Also Entschuldigung mal kurz, ne? Bevor ich da jetzt nochmal drauf gehe. Das, was das ZDF hier als 2/3 mehr Hitzetote durch Klimawandel uns hier als Schlagzeile verkauft, das ist das Verkaufen einer Modellierung, die nicht mit Fakten gedeckt ist am Ende des Tages. Entspricht das nicht der Realität? Das waren wieder Fake News. Ich wollte es hier nochmal klar machen, um diesen Sinnabschnitt einmal abzustecken. Ja, weil es sind ja die Konservativen, die mehr Fake News teilen und so. Hast du vielleicht mitbekommen? Das Imperial College um den Epidemiologen Neil Ferguson fiel bereits in der Corona-Zeit durch Modellierung auf die Zahl der zu erwartenden Todesfälle exzessiv erhöht prognostizierten. So hatte man für Schweden verschiedene mögliche Szenarien berechnet, wie viele Toten zu erwarten waren. Die orangefarbene Kurve in der folgenden Grafik bildet das Szenario ab, das man für den Fall erwartete, dass Schweden die Ausbreitung der Infektion komplett ohne Maßnahmen zulassen würde. Die graue Linie symbolisiert den erwarteten Verlauf der Todeszahlen im Fall von milden Maßnahmen, also eben jenem Vorgehen, das Schweden wählte. Ja, ihr wisst ja, viel Eigenverantwortung, der schwedische Weg, der ein oder andere erinnert sich vielleicht. Keine Lockdowns. Ne? Die blaue Kurve zeigt den tatsächlichen Verlauf der schwedischen Todesfälle. Die Vorhersage lag damit fast um den Faktor 75 zu hoch.
Junge, ist das peinlich, ey. Junge. Ich meine, man kann ja prognostizieren und man kann auch voll daneben liegen, okay. Aber dann musst du halt einfach, du darfst es nicht unter den Teppich kehren. Besonders nicht, wenn du so medienwirksam arbeitest. Dann musst du halt sagen, okay, wir haben uns geirrt. Damit du halt noch einigermaßen Gesicht behältst, ja. Aber das ist halt, also wenn du dann nicht irgendwie zurückruderst oder sonst was, sondern halt weiter und ja, darauf beharrst, ja. So wie das ZDF. Es gab ja für alles, was sie erzählt haben, während der Corona-Pandemie, während jetzt hier Klima-Lockdowns in Planung sind oder sowas. Es gibt ja keine Evidenzen dafür, dass das irgendwie, irgendetwas hilft.
Ja, also auch hier hatten wir ja den Maßnahmenindex aufgetragen zur Inzidenz. Ich glaube, selbst das habe ich gerade noch spontan in meinen Premium-Quellen. Warte mal kurz, Boosty. Da ist es. Ne? Hier aus dem Evaluationsbericht der Bundesregierung zur Maßnahmenpolitik könnt ihr selber nachschauen. Gebt einfach Maßnahmenindex in die Suchzeile ein, in dem PDF-Dokument. Dann kommt ihr auch zu dieser Grafik und da hat man aufgetragen, die Inzidenz im Verhältnis zur Maßnahmenstärke. Ja, da hat man also Faktoren erdacht, die Stärke der Maßnahmen ja praktisch bezeichnen kann über einen zeitlichen Verlauf und die Inzidenz einmal in blau. Und ihr könnt sehen, die Inzidenz hat sich nicht wirklich für die Stärke der Maßnahmen interessiert. Ja, jetzt können wir lange drüber diskutieren, wodurch die Inzidenz dann am Ende wirklich beeinflusst wurde. Ja, das ist eine andere Frage. Also vielleicht die Testmenge auch unter anderem, aber sei es drum. Ja, also sie selber sagen, auch gerade weil wir noch nicht mal die einzelne Maßnahme isoliert betrachten können, können wir nicht wirklich sagen, dass die Maßnahmen großen Einfluss hatten. Wenn überhaupt. Ja, und hier, wie gesagt, diese Prognose. Und das ist halt auch die Wissenschafts-Blackpill, ne? Also das ist halt dieses, aha, das ist ja, also das ist das Imperial College, ja? Das ist die Modellierung des Imperial College in London. Ja, und sie liegen halt 75-fach daneben.
Ich muss nochmal zwei Sachen hier festhalten. Wie hieß der Kollege, der das veröffentlicht hat? Neil?
Ich hatte jetzt gerade Ferguson im Kopf oder sowas.
Ja, Pearson, Ferguson, ich weiß es gar nicht mehr. Aber in London, da war ich erstmal überrascht, da gibt es noch laut dem Namen nach weiße Leute.
Es ist hart.
Und das zweite Ding ist, für sowas hat MyLab damals das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja.
Ja.
Also für solche absoluten Fehlprognosen, Fehleinschätzungen, die einfach nur dazu geführt haben, die Bevölkerung zu spalten, eine Zweiklassengesellschaft zu errichten zwischen, die sind geimpft, die sind ungeimpft und sowas, die sind die Sündenböcke quasi, wir sind erhabenere Menschen oder sowas. Ne? Dafür hat die ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Nichts von all dem hat sich auch nur irgendwo bewahrheitet.
Sie hat gesagt, ungeimpft zu sein ist so wie unangeschnallt Auto zu fahren. Das hat sie auf die Corona-Impfung bezogen damals. Also wirklich, es war eine dunkle Zeit. Es war eine dunkle Zeit. Apropos dunkle Zeit. In Wahrheit sind Kinder leider out, Boosty.
Mhm. Ja. Es ist vorbei. Also der Trend, Kinder zu bekommen, ich meine, ist ja schon die ganze Zeit rückläufig, ja, aber jetzt ist der Ofen aus. Also jetzt ist vorbei.
Jetzt ist wirklich vorbei. Wer an diesem Weltartikel interessiert ist, sollte sich ein Weltabo holen. holen. Wir konnten ihn nicht sichern. Wir wollten euch aber einfach nochmal klar machen, dass in Wahrheit Kinder out sind.
Lass mich mal kurz, ich hatte mir extra Screenshots gemacht. Dieser Artikel wurde verfasst von der guten Luise Marie Goldmann. Und die hat unter anderem auch noch den Artikel verfasst, warum die Wehrpflicht auch für Frauen gelten sollte oder auch die neue Reuewelle.
Die neue Reuewelle.
Genau, einmal vielleicht, was die Reuewelle aussagen soll. Die Reue entsteht heutzutage hoch im Kurs. Die einen bedauern es, Kinder bekommen zu haben, die anderen klagen über ihre Studienwahl. Habe ich meinen und dann Punkt, dann ist halt wieder Weltplus. Also die gute Dame schreibt ausschließlich eben Weltplus. Da muss man Geld bezahlen, damit man eben diesen Schund lesen kann.
Ich meine, zu einem gewissen Grad hat sie wahrscheinlich recht, ja. Also die Geburtenrate ist tatsächlich sehr niedrig. Wir haben auch vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es ist nicht nur ein Geldanreizproblem. Also klar, also viele Leute, die ich kenne, die sagen, ich will kein zweites, sagen halt wegen der Kohle. Und dann denke ich mir, aber wir Deutschen machen halt Kohle auch zu einem Faktor, was das angeht, ne? Also warum hat dann Bürgergeld empfangende Familie XY mit Migrationshintergrund halt trotzdem 5 Kinder? Also denen ist es halt an der Stelle wichtiger, Kinder zu haben, als halt den Komfort mit der 4-Zimmer-Wohnung mit 2 Schlafzimmern oder sowas, ja? Also da leben dann halt 2 Kinder, 3 Kinder in einem Zimmer und teilen sich das halt, ja? Und eins schläft bei Mama und Papa mit im Bett, aber dafür ist deren Geburtenrate halt höher. Also die Prioritäten sind auch anders gesetzt bei diesen Leuten als bei uns. Auch hier, also wir können lange drüber diskutieren, was für Anreize da gesetzt werden sollten. Wahrscheinlich braucht es einen wirklich starken kulturellen Wandel, der einfach auch Ja zum Kind sagt. An der Stelle Ja zu Wrestling-Kämpfen sagen, laut einem Tweet, den Boosty mir geschickt hat, ja, Gambia, ich darf einmal zitieren, die EU-geförderte Wrestling-Kämpfe in Gambia über 3 Jahre mit etwa 500.000 Euro, um die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel zu fördern. Von dem Geld wurden 3 Wrestling-Arenen gebaut, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken sollen.
Junge, das kannst du dir nicht ausdenken.
Wir brauchen einfach mehr Wrestling-Arenen hier.
Das ist das Problem. Also ganz ehrlich, ich fände es cool, ja, aber das ist doch wieder Geld aus Deutschland, was in den Topf der EU ging und dann wieder nach Gambia geschickt wurde, ja. Also unser Geld geht nach Gambia dafür, dass die da Wrestling trainieren können.
Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel fördern? Der gesellschaftliche Zusammenhalt sei dadurch, was ist das? Die EU ist einfach ein korrupter Haufen, der euer verdammtes Steuergeld einfach umverteilt, Leute. Das ist doch wohl ein blöder Scherz, Mann.
Kennst du noch, das war eine South Park-Folge, genau, wo die zeigen, wie die Witze bei Family Guy geschrieben werden. Mit den Delfinen, die da im Becken rumschwimmen und dann diese Kugeln da rausstupsen, wo dann eben diese Schlagwörter draufstehen. Da kam jetzt Gambia, Wrestling, Klimawandel raus. Ja, und dann haben sie das da rausgemacht, Alter. Das ist eins zu eins wie eine Family Guy-Folge hier.
Ey, das ist wirklich, also ich habe das, also gab ja auch neulich die Meldung, dass die EU unter anderem, also über EU-Gelder Organisationen finanziert worden sind, die dann wiederum demonstriert hatten und Klimaklagen ins Leben gerufen hatten. Das war ja auch so ein Skandal, der rausgekommen war. Also dass das EU-Steuergeld selber dafür angewendet wird, um dann wiederum Bewegungen zu finanzieren, die dann wiederum Regierungen verklagen im Hinblick auf Klimaziele. Ich zitiere ja auch einfach mal kurz aus dem Artikel. Vergeben wurden die Mittel von der Generaldirektion für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Schlussendlich wurden 3 Wrestling-Arenen errichtet, um die Widerstandsfähigkeit und die Stabilität in gambischen Gesellschaften zu stärken und sie so widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen, förderte die EU Wrestling-Kämpfe in Gambia. Durch die Veranstaltung sollte Wrestling in Gambia als Kulturerbe unterstützt werden und ein Netzwerk verschiedener Wrestling-Vereine aufgebaut werden, mit dem der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden sollte. Inwiefern die Promotion von Sportveranstaltungen den Klimaschutz in Gambia fördert bzw. die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel verbessern soll, geht aus der Beschreibung des Projekts nicht hervor. Von dem Geld wurden einem Bericht in der gambischen Zeitung The Point zufolge 3 Wrestling-Arenen gebaut, die im November 23 fertiggestellt worden sind. Ja.
Ja, die Batista-Bombe durch den Tisch für den Kampf gegen den Klimawandel.
Ja, so ist es. RKO, out of nowhere, Marburg, meine lieben Freunde. Out of nowhere, Marburg. Dazu weiß Boosty wahrscheinlich mehr als ich. Oliver Flash teilt das hier. Wirkt wie in einer Behindertenwerkstatt zusammengeklöppelt, schreibt er dazu. Wir distanzieren uns.
Auch die können wunderbare Kunst erschaffen, ja. Ja, wir sehen hier quasi das neue Logo der Universität Marburg. Marburg, ich glaube, mit einer der ältesten Universitäten Deutschlands. Ja, ist nicht so alt wie Heidelberg oder so. Fact-check mich da aber auch gerne. Auf auf jeden Fall ein sehr traditionell gehaltenes Logo vorher. Weißt du, wie das vorher aussah, Clowny? Kannst ja mal parallel googeln oder sowas.
Okay, ja.
Also ich sag mal, es sah ein bisschen aus, runder Kreis, viele Verzierungen mit drin und sowas. Ja, und man hat sich jetzt da eben zu entschieden, nach, ich weiß nicht, wie alt diese Uni ist, also nach langer Zeit jetzt mal dieses Logo zu ändern. Gut, und wie es halt für die Moderne ist, alles wird leichter, alles wird einfacher gehalten. Ja, ich meine, es ist ja auch, wenn du dir anschaust, wie eben die Architektur gehalten ist, alte Gebäude im Gegensatz zu neuen Gebäuden. Schatti hatte mal damals getwittert, ich sag gleich was zu dem Logo. Hier, einfach nur ein weißer Block. Er hat einfach nur einen weißen Würfel gepostet und hat gesagt, mach ich noch eine Tür und Fenster rein. Mehr machen die Architekten heutzutage doch nicht mehr. Und ja, so wird alles einfacher. Und wir sehen hier jetzt eben, ne, dass das alte Logo der Universität Marburg 1527, ne, also ja, da steht irgendetwas drin, das kann ich nicht mal lesen. Es ist wahrscheinlich Latein. Und ja, dann eben den guten Herrn da in der Mitte mit seiner Mütze und da unten eben dem, denk mal, das soll das Stadtlogo sein. Das hat man jetzt das Ganze einfacher gemacht, ne? Und dieses Logo, diese Gestaltung des Logos hat die Universität Marburg 200.000 Euro gekostet. Wenn du das bei ChatGPT eingibst und sagst, bitte mach mir diese Figur in der Mitte einfach nur ohne den Kreis drumherum.
Ja.
Dann lädt das ein bisschen und dann kriegst du deine Antwort dazu. Ja, dann ist das dein neues Logo. 200.000 Euro, das ist ja auch so, gewisserweise ist das ja auch wieder Steuergeld, weil das ja eine staatliche Universität ist. 200.000 Euro, Alter.
Das ist halt, also das klingt halt wieder einfach nach Schmiere einfach, ne, für den, der das Logo gemacht hat. Das ist doch nie im Leben so viel Geld wert und hat nie im Leben so viele Arbeitsstunden gekostet, wie es gebraucht hat, dieses Logo zu erstellen. Ich mache jetzt auch einfach mal ein Experiment live mit Grok. Also erwartet da jetzt nicht zu viel. Ich füge jetzt das alte Logo der Universität Marburg ein und schreibe jetzt Grok, hey Grok, bitte simplifiziere das Logo, so dass es aussieht wie Line Art.
Ja, wenn du es noch, ja, ich sag mal, genauer beschreiben möchtest, kannst du ihm sagen, er soll die Kreise wegmachen und die Schrift drumherum. Also da kannst du ein bisschen mit dem Prompt spielen und dann kriegst du deine Zeichnung. Also ich sag mal, maximal sitzt du da eine Stunde dran. Das ist, glaube ich, der beste Stundenlohn, von dem ich jemals gehört habe. 200.000 Euro. Der Typ hat sich jetzt auf jeden Fall seine Bravus G-Klasse vorbestellt, denke ich.
Ja, Bravus auf jeden Fall. Also Bravour für sein Bravus. Ich warte mal, bis hier Grok etwas geliefert hat. Wir schauen mal, was einfach mit einem simplen KI-Prompt möglich ist und wir sehen tatsächlich, ich kopiere euch jetzt, das Ding ist halt, das sieht halt auch geiler aus, als das, was er gemacht hat. Sieht halt trotzdem besser aus. Wartet kurz. Zack. Hier kommt einfach mal das, was Grok gerade einfach live mir hier gerade im Hintergrund ausgespuckt hat. Zack. Ich füge es mal für euch ein. Zack. Ja, also das ist das, was Grok daraus gemacht hat.
Interessant. Grok erkennt den Mann mit der Mütze in der Mitte als Frau. Okay, na gut.
Ne? Ja, und denkt, es sind die Haare,
Zeiten?
Ne? Ja. Es sind noch andere Zeiten, ja.
Ja.
Tja, ja, 200.000 Euro, meine lieben Freunde. Aber auch das ist ja nicht euer Geld. Ja, Jesse übrigens. Ja, auch sie hast du mir geschickt. Sie wiederum ist, glaube ich, nicht der dümmste Tweet, sondern Mareile.
Nee, es geht um das, was Mareile da geschrieben hatte. Ungeimpfte haben jeden verdammten Tag Desinformation verbreitet, Umsturzpläne geschmiedet, sind mit Fackeln vor Häusern ihrer KollegInnen aufgezogen und wollen unser demokratisches System abschaffen. Sie huldigen Putin, unterminieren jeden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also,
sind die Ungeimpfte auch am schlechten Wetter schuld, Alter?
Also hier kommt der pure Hass fließt da aus jeder einzelnen Zeile.
Es ist hart, ne? Also ich bin noch schon lange bei ihr geblockt, sehr, sehr lange.
So, ich kenne die gute Dame gar nicht. Also wie gesagt, ich benutze ja kaum Twitter. Du hast mir gesagt, so, wir brauchen noch ein paar steile Tweets. Okay, dann habe ich mal geguckt.
Ja, Mareile Höllenaufsicht ist hart. Laut Bild Ex-FDP-Influencerin schreibt sie in ihre eigene Bio rein. Ich habe da, glaube ich, 5-6 Mal geantwortet und gab es einen Block für mich reingewürgt. Ich habe da nicht lange durchgehalten. Desinformation, ne? Die Desinformation, meine lieben Freunde. Fake News sind die größten Fake News, die jemals gefake News worden sind. Was ist denn so mit der Desinformation, dass es, ja, bald weitreichende Maßnahmen durch die Bundesregierung hätte geben sollen und so? Ja, wir alle erinnern uns. Das war dann 7 Tage später oder ich glaube 14 Tage später keine Fake News mehr, ne? Damals hatte man das ja noch extra so gepostet. Also das ist ja auch ein Tweet aus dem Juli 2021 tatsächlich. Auch interessant, ja. Ich schau mal hier gerade im Hintergrund. Nee, habe ich jetzt hier spontan nicht im Ordner drin. Sei es drum, ja. Absolute Bösartigkeit. Das ist halt das Ding, ne? Also die Leute, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich glaube, die hätten da die Nummer noch ein Jahr weiter durchziehen können und wir hätten hier echt, also ich glaube, irgendwann hätten Leute einfach angefangen, Leute anzugreifen, die keine Maske tragen oder so.
Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nämlich auch nicht, warum haben sie es denn dann, wir sind jetzt im Jahr Ende 2021, November rum. Da wurde die Impfpflicht gerade sehr, sehr heiß diskutiert. Das war ja auch der Grund für mich, dass ich gesagt habe, so, ich muss irgendwas machen. Also ich muss jetzt diesen YouTube-Kanal gründen. Es gibt ja Leute da draußen, die denken wie ich.
Ja.
Und dann mit Ende 21, Anfang 22 war ja dann auf einmal Impfpflicht vom Tisch. Sie hätten es doch durchziehen können. Ich frage mich, warum sie es nicht getan haben.
Ich glaube, sie ist nicht durch. Also die einrichtungsbezogene ist ja durchgekommen. Und die richtige kam ja, also die wurde abgestimmt oder nicht. Und die ist dann nicht durchgekommen oder bin ich jetzt blöd? Das ist dann knapp gescheitert oder bin ich blöd?
Es kann sein, dass das knapp gescheitert ist, aber die hätten doch weiter Druck ausüben können oder nicht. Ich meine,
ja, klar.
Danach, ich glaube, mit April war ja dann komplett vorbei.
Das ist, also da habe ich eine schöne Stelle aus den RKI-Files tatsächlich für dich, wo du das gerade ansprichst, weil ich das auch im Zuge meines Videos über Brosius Gersdorf angesprochen habe.
Kann ich doch nichts lesen, ist doch alles schwarz.
Achso, ja, warte, da kommt sofort. Das ist wieder, das ist wieder so eine GIF-Datei. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt muss ich einen Screenshot, Alter, ist das lau, Alter. Jetzt muss ich einen Screenshot machen von meinem Screenshot.
Es gibt komische Bilddateien. Es gibt AVIF mittlerweile. Es gibt ja diese WebP-Datei oder wie das heißt, ne?
Ja.
Wenn man sich irgendwie schnell mal ein Bild runterladen könnte. Warum machen die nicht alle PNG und JPEG? Ich verstehe es nicht.
Ja, oder warum macht man nicht einfach, dass OBS auch diese anderen Formate erkennt? Das wäre ja auch mal, naja, also jedenfalls hier. Zack. Das ist ein Zitat aus den RKI-Files, weil Brosius Gersdorf ja auch in ihrem Positionspapier da gesagt hat, dass es dann halt so eine unendliche Schleife praktisch wird. Von Lockdown zu Lockdown zu Winter, wenn nicht alle geimpft sind. Das hier ist vom 26.04.2023 aus den RKI-Files. Zitat. Diskussion. Der Minister hat Anfang April die Pandemie für Deutschland für beendet erklärt. Wie gehen wir mit dem Begriff Pandemie in Bezug auf Deutschland um? Gegebenenfalls Nutzung des Begriffs postpandemische Phase? Abklärung notwendig. Solange Tedros, das war der Chef der WHO damals, Pandemie nicht für beendet erklärt hat, sind wir in einer Pandemie, der Pandemie weltweit. Es gibt kein landesspezifisches Ende einer weltweiten Pandemie. Bevor die Pandemie beendet wird, könnte überlegt werden, die Risikobewertung auf niedrig zu setzen. Also ihr merkt hier, das RKI war zu diesem Zeitpunkt selber erstaunt, dass jetzt hier der Gesundheitsminister, also Lauterbach zu dem Zeitpunkt, einfach sagen konnte, okay, Pandemie ist jetzt zu Ende. So handstreichmäßig. Und dann hat es keinen mehr gekratzt. Das RKI hat dann irgendwann das Impfdashboard und sowas, all das eingestellt und das war's.
Zumal Pandemie ja bedeutet, es ist weltweit und Epidemie ist doch intern oder nicht.
Also
es gab da den Unterschied. Also und du beendest einfach eben eine Pandemie. Also keine Ahnung, bei Resident Evil könnte ich jetzt nicht eben so diese Zombie-Pandemie beenden.
Lauterbach hat halt einfach für die ganze Welt hat einfach ja. Lauterbach hat einfach für die ganze Welt entschieden. Jetzt ist auch langsam mal zu Ende. Und es ging dann ja auch in allen Ländern in dieser Zeit dann auch langsam zu Ende. Also es ist irgendwie, ey Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube,
wir sind da was Großem auf der Spur. Also es ist schon ein bisschen komisch, dass die Pandemie in allen Ländern auf einmal so mit, wann war das dann? April 23? Dann habe ich mich gerade um ein Jahr vertan.
Ja.
Aber mit April 23 war dann alles vorbei. Ich weiß noch, ich war damals einkaufen, Alter. Die Maskenpflicht ist gefallen. Ich hab ein paar Snacks eingekauft für WrestleMania 23, wo wir gerade beim Wrestling waren, ne?
Ja.
Und dann da dachte ich mir so, wow, ist da vorne läuft sogar noch einer mit Maske und danach war nicht mehr. Also warum auf einmal die Notwendigkeit, dass man einfach gesagt hat, ja, ist jetzt weg?
Ja, vor allem, es war dann auch einfach, also man hat gesagt, ist jetzt zu Ende und nicht, also während vorher prognostiziert wurde, oh nein, wenn nicht alle geimpft sind, es waren ja nie dann alle geimpft, ja. Es hat sich ja wirklich ein großer Teil wirklich dagegen gewehrt und keine überlasteten Intensivstationen dann, nachdem die Pandemie für beendet erklärt wurde. Auf einmal war das einfach gar kein Thema. Es ist wirklich, also es ist wie das Ende der letzten Generation, die dann auch auf einmal in allen Ländern unter verschiedenen Labels da war und jetzt auch einfach aufgehört hat.
Als wenn es finanziert wurde und dann auf einmal hörten die Mittel auf.
Ja, bei der letzten Generation auf jeden Fall. Ja.
Bei der letzten Generation auf jeden Fall. Bei dem anderen sind es einfach nur Spekulationen. Ne? Aber es ist ja so. Ne? Also du denkst, es soll eine Graswurzelbewegung sein, aber naja, die Leute sind doch eigentlich davon noch überzeugt.
Es ist halt klar,
du hast immer noch Leute gesehen, die jetzt am Bahnhof da standen mit einer Maske oder die einkaufen gegangen sind mit einer Maske. Ja, das hast du aus denen erstmal nicht so schnell rausbekommen. Die haben es aber auch wirklich gefressen, ne?
Das ist halt das Ding. Also ich mutmaße tatsächlich, also nachdem die Impfpflicht gescheitert war, dass man sich gedacht hat, was ist denn hier eigentlich jetzt politisch? Also erstmal, um die Gedanken mal zu ordnen. Dass Lauterbach einfach die Pandemie für Deutschland für beendet erklären konnte, hat klargemacht, dass Pandemie ein politisch definierter Begriff war, der damit abseits von jeglicher wissenschaftlicher Weisung, wie hier zum Beispiel beim RKI, die ja sichtlich verwirrt darüber sind, dass er es jetzt einfach so macht, ja? Also willkürlich ein Status war, den man willkürlich beenden konnte. Wenn das ein Status ist, den man willkürlich durch Ausruf beenden kann, ist das dann auch ein Status, wenn man ihn als solchen dann politisch verwirklicht, den man auch willkürlich herbeirufen kann? Also das sind einfach Fragen, die man stellt. Was war eigentlich Corona? Ich werde immer verrückter, habe ich das Gefühl. Mich würde wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, könnte ich in diesen 3 Jahren einfach mal bei Herrn Lauterbach in den Kopf reinschauen, mit wem der Mann telefoniert hat, was für Gespräche geführt worden sind, wie die Kontoauszüge aussehen, all das, also viele Dinge interessieren mich. Bei vielen Namen namhaften Politikern aus dieser Zeit. Es war hart.